Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 2. November auf Rabe. Heute suchen wir Antworten auf folgende Fragen. Welche Kulturpolitik wird die oder der zukünftige Stapi betreiben? Kulturveranstaltende konfrontieren die Kandidierenden für Stadtpräsidium mit 10 Forderungen. Warum ist der Journalismus immer noch ein sehr gefährlicher Beruf? Reporter ohne Grenzen setzt 35 Länder auf die Liste der Feinde der Pressefreiheit. Und warum ist es ebenso gefährlich, sich für die Freiheit des Internets einzusetzen? Im Zeitsprung porträtieren wir den verstorbenen Netzaktivisten Aaron Swartz. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst hat Katrin Hiss die aktuellen Meldungen des Tages.
Der Bundesrat hat heute eine Teilrevision der Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich gutgeheißen. Somit werden die ressourcenstarken Kantone wie etwa Zürich, Zug und Basel-Stadt im nächsten Jahr 2% mehr Gelder den ärmeren Kantonen zur Verfügung stellen. Auch der Kanton Bern wird davon profitieren. Er wird rund 20 Millionen Franken mehr an Ausgleichszahlungen erhalten. Einer beim Kanton Bern angestellten Rechnungsführerin wird Veruntreuung in der Höhe von 400.000 Franken vorgeworfen. Dies berichtet die kantonale Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Wirtschaftsdelikten heute in einer Medienmitteilung. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen sei davon auszugehen, dass die beschuldigte Person Rechnungen und Belege gefälscht habe und somit Gelder für eigene Zwecke abzweigte. Die Person ist geständig, ihr wurde fristlos gekündigt. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren. Im Südsudan stationierten UN-Soldaten wird vorgeworfen, sie wären bei Vergewaltigungen nicht eingeschritten. In einem UN-Bericht, welcher gestern veröffentlicht wurde, heißt es, die Blauhelmtruppe habe auf Kämpfe in der Hauptstadt Juba chaotisch und ineffektiv reagiert. Trotz offenkundiger Menschenrechtsverletzungen hätten sie ZivilistInnen im Stich gelassen. Ende Juli waren im Südsudan Kämpfe zwischen Rebellen und den Truppen der Regierung wieder aufgeflammt. Die Blauhelmsoldaten sind vor Ort, um für ein Ende der Auseinandersetzungen zu sorgen. Der Kommandeur der Truppe wurde nun entlassen. Die größte Pipeline der USA steht in Flammen. Bei Reparaturarbeiten hat ein Bagger die Erdölleitung beschädigt. Daraufhin kam es zu einer Explosion. Dabei wurde ein Arbeiter getötet, 5 weitere wurden verletzt. Der Brand in Shelby County im südöstlichen Bundesstaat Alabama sei nur schwer unter Kontrolle zu kriegen, erklärte der Gouverneur Robert Bentley. Die Pipeline führt von Texas nach New York und versorgt etwa 50 Millionen VerbraucherInnen. Nun ist sie gesperrt, die Börsenpreise für Rohöllieferungen stiegen sofort an. Weiterhin demonstrieren hunderte Menschen gegen den Bau der geplanten Dakota Access Pipeline im Norden der USA. Diese würde durch das Land der indigenen Bevölkerung gehen und potenziell das Trinkwasser von Millionen Menschen verschmutzen. Und zum Wetter. Morgen Donnerstag gibt es sehr sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei 3 Grad. Tagsüber werden ca. 8 Grad erreicht. Am Freitag dann ebenfalls recht sonnig. Im Verlauf des Tages kommen jedoch einzelne Wolkenfelder auf. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 Grad. Ein erster Blick aufs Wochenende verspricht nasskaltes Wetter bei Tageshöchsttemperaturen von 5 Grad.
Rabe Info.
Die Namen Rudolf Friedli, Alec von Grafenried, Daniel Lehmann, Erich Hess, Reto Nause, Stefan Theiler, Alexandra Schmidt, Franziska Teuscher und Ursula Wies Mit Ausnahme vielleicht von Stefan Theiler bringt Mann oder Frau nicht gerade mit Kultur in Verbindung. Doch eine dieser neuen Personen wird ab dem nächsten Jahr verantwortlich für die Kulturpolitik der Stadt Bern sein. Die ist nämlich Chefsache. Und eine dieser neuen Personen wird neuer oder neue Stappi sein. Der Dachverband Berner Kulturveranstalter B-Kult hat die neuen Kandidierenden mit einem Fragenkatalog konfrontiert, um einzuschätzen, welche Kulturpolitik sie vertreten. Ich habe den Präsidenten des Verbands, Christian Pauli, gefragt, gibt es jemanden, der oder die bei dieser Fragestellung besonders heraussticht?
Wir haben 10 kulturpolitische Forderungen formuliert und von allen Kandidierenden beantworten lassen. Und da hat sich eigentlich gezeigt, dass es mit Ausnahme der, sagen wir mal, SVP-Vertreter eigentlich einen überraschend großen Konsens gibt, was kulturpolitische Ideen betrifft bei den übrigen Kandidierenden.
Worin unterscheidet sich denn die SVP von den übrigen Kandidierenden?
Die SVP ist einfach, sagen wir zumindest, das war die Antwort von Erich Hess, Kultursubventionen sind unnötig. Also da gibt es einen grundsätzlichen Widerspruch zur Kulturförderung, wie sie so betrieben wird.
Sie haben es soeben erwähnt, es gibt 10 Forderungen, die Sie gestellt haben. Können Sie uns kurz mal eine der wichtigsten oder 2 der wichtigsten Forderungen erklären und wie die Reaktionen darauf waren?
Also generell geht es bei den Forderungen zusammenfassend darum, die Kulturpolitik spürbarer, transparenter, kommunikativer, dialogorientierter zu gestalten. Das namentlich zum Beispiel in der Forderung, dass die Vergabepolitik der Kommissionen, der verschiedenen städtischen Kulturkommissionen, dass die transparenter gestaltet wird, respektive öffentlicher auch diskutiert werden kann. Das ist eine Forderung, die mehr oder weniger auf Zustimmung stößt bei den Kandidierenden. Es gibt eine Idee, dass Partizipation bei der Programmgestaltung von Kulturbetrieben gestärkt wird, also die Beteiligung von breiteren Kreisen an der Programmgestaltung von den Kulturinstitutionen. Eine Forderung, die sehr widersprüchlich aufgenommen wird, die nicht nur geteilt wird. Es gibt eine Forderung nach der Transparenz von den Entlöhnungen, Kaderstellen von Kulturbetrieben. Das ist eine Forderung, die zum großen Teil geteilt wird.
Es wird jetzt dann bald einen neuen Stadtpräsidenten oder eine neue Stadtpräsidentin geben, die sich wieder mit der Kultur befassen will. Was haben Sie das Gefühl, wird sich da etwas ändern? Es gab ja in der Kulturszene auch eine große Unzufriedenheit mit der Abteilung Kulturelles, eben in der Präsidialdirektion. Denken Sie, dass sich da eine Änderung anbahnt nach dieser Umfrage?
Also es muss sich etwas ändern und es wird sich etwas ändern, wage ich jetzt mal zu behaupten. Weil es ist offensichtlich, dass der Wunsch, dass sich im zumindest in der Kommunikation der städtischen Kulturförderung Wesentliches ändert, ist auch aus den Antworten dieser neuen Kandidierenden hervorzulesen.
Ein Punkt, der immer wieder zu diskutieren gibt, ist, dass ein großer Teil der Förderung in fixe Kulturinstitutionen fließt und nur wenig in die ganze freie Szene. Sie fordern 20% für die freien Theater, Musik und so weiter Szenen. Wie steht dort die Stimmung bei den Stappi-Kandidierenden?
Eigentlich sind alle für eine Erhöhung der Quote für freie Förderung. Also inhaltlich gesehen wird diese Quote von 20% sehr begrüßt. Es gibt von Nause gibt es einen Einspruch im Sinne, es sei gegen Quoten. Es sei auch für die Stärkung der freien Förderung, aber es sei gegen die explizite Nennung von Quoten. Grundsätzlich aber wird das Thema sehr begrüßt und ich glaube, da ist auch eine Vorlage jetzt gegeben, um in der Kulturpolitik gewisse Akzente zu setzen.
Diesen Freitag wird die neue Kulturstrategie der Stadt präsentiert oder das Resultat einer langen Auseinandersetzung von Kulturinstitutionen von der Stadt. Da hat B-Kult auch mitgearbeitet. Können da schon Weichen gestellt werden für die nächsten 4 Jahre?
Also ich denke, die 10 Forderungen, die wir jetzt da erarbeitet haben, die sind nicht ganz fern von den Ideen, die auch in dieser Kulturstrategie vertreten sein werden. Insgesamt behaupte ich, würde ich jetzt mal behaupten, oder ich wage zu hoffen, dass der Wunsch nach Aufbruch, nach Veränderung, nach Diskussion in Sachen Kulturpolitik, der sich bei uns, bei unseren 10 Forderungen niedergeschlagen hat, auch in der Kulturstrategie irgendwie aufgenommen wird und dass dieser Wechsel in der Leitung oder in der politischen Verantwortung des Dossiers Kulturpolitik, dass das eine Chance ist, die jetzt ergriffen werden muss, nach den Wahlen im November.
Das sagt Christian Pauli, er ist Präsident des Dachverbands Berner Kulturveranstalter B-Kult. Die Forderungen von B-Kult an die Stappi-Kandidierenden und die Antworten darauf finden Sie alle unter rabe.ch/info.
Rabe Info.
Anders als hier im beschaulichen Bern ist der Job, Medienschaffender zu sein, vielerorts brandgefährlich. Weltweit sind Medienschaffende Repressalien ausgesetzt. Autoritäre Regierungen und extremistische Organisationen behindern sie bei der Arbeit, sperren sie ein, unterdrücken, foltern und ermorden sie. Und genießen dabei in den allermeisten Fällen auch noch Straffreiheit. Der heutige UNO-Welttag gegen die Straflosigkeit für Verbrechen an Medienschaffenden macht auf dieses Problem aufmerksam. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen hat zu diesem Anlass ihre Liste der Feinde der Pressefreiheit aktualisiert. Diese Liste umfasst 35 Staats- und Regierungschefs, extremistische und verbrecherische Organisationen sowie Geheimdienste auf der ganzen Welt. Ihnen wirft die Organisation vor, die Medienfreiheit besonders drastisch zu unterdrücken. Unsere Praktikantin Lydia Huckebrink hat Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen gefragt, ist diese Liste im Vergleich zum Vorjahr eher gewachsen oder geschrumpft?
Gewachsen oder geschrumpft kann man nicht sagen, weil es keine erschöpfende Liste ist. Wir schaffen es nicht, alle Feinde der Pressefreiheit aufzulisten, aber wir versuchen, einige besonders drastische Beispiele herauszugreifen. 35 sind das. Das ist eine ähnliche Zahl wie bei der Vorgängerausgabe. Also man sieht, glaube ich, schon daran, dass offensichtlich das Modell, Journalisten zu unterdrücken und brachial gegen unabhängige Medien vorzugehen, leider nichts an seiner Anziehungskraft verloren hat, sondern dass immer noch sehr viele Politiker und auch Extremistengruppen zum Beispiel oder Verbrechergruppen glauben, damit durchzukommen und damit kein Risiko einzugehen, ne, dass sie dafür irgendwann belangt werden könnten.
Zu der Liste Feinde der Pressefreiheit sind auch einige neue Namen hinzugekommen. Präsident Erdogan ist darunter, die Präsidenten von Burundi und von Venezuela und der König von Saudi-Arabien, sogar die Houthi-Rebellen in Jemen und der Islamische Staat sind jetzt auf der Liste. Die Liste liest sich somit ein bisschen wie ein Spiegel der aktuellen Konflikt- und Krisenherde der Welt. Das erweckt den Eindruck, als ob die Unterdrückung der Presse gerade in Zeiten von Konflikten als legitim gelte. Stimmen Sie mir dazu?
Ja, also das gilt sie vielen vielen Machthabern mit Sicherheit und das ist, denke ich, genau das Problem, dass es da zu wenig Unrechtsbewusstsein gibt, beziehungsweise dass die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen auch zu wenig tun, um dieses Unrechtsbewusstsein durchzusetzen und ihm zur Geltung zu verhelfen. Dass eben immer noch neu emporgekommene Politiker und Extremistengruppen meinen, gegen Journalisten und Medien vorgehen zu müssen und zu können mit Zensur, mit Folter, mit Gewalttaten, mit Morden, zeigt einfach, dass sie offensichtlich keine ernsthafte Angst haben, dass das für sie mal zum Problem werden könnte. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man ansetzen muss, um an diesem Missstand etwas zu ändern.
Heute Mittwoch ist der UN-Welttag gegen Straflosigkeit für Verbrechen an Journalistinnen, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben diese gezielten Verbrechen weltweit fast immer ungestraft bleiben. Die Staaten sind doch aber von der UN völkerrechtlich dazu verpflichtet, Journalistinnen zu schützen. Warum werden die Verantwortlichen trotzdem fast nie zur Rechenschaft gezogen?
Weil es leider sehr wenige wirksame Mechanismen gibt, um all diese schönen und an sich guten Beschlüsse durchzusetzen. Es ist genauso, wie Sie sagen, tatsächlich haben Staaten ohnehin völkerrechtliche Verpflichtungen, aber es gibt im Grunde niemanden, der einen Staat oder einen Staatschef oder auch eine bewaffnete Gruppe zur Rechenschaft zieht in vielen Fällen, wenn sie sich nicht daran halten. Was wir vorschlagen ist, dass die Vereinten Nationen einen UN-Sonderbeauftragten einsetzen sollten, speziell für den Schutz von Journalisten. Dieser Sonderbeauftragte sollte sehr hochrangig angesiedelt sein, unmittelbar beim UN-Generalsekretär, um eben direkt in die Machtzentren hineinwirken zu können, um direkt zum Beispiel dem UN-Sicherheitsrat Vorschläge machen zu können, um direkt in die Staaten reisen zu können, in denen es Verbrechen gegen Journalisten gibt, um dort zu ermitteln und auch dann dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse nicht irgendwo in einer Schublade landen, sondern wirklich ihren Weg vor die UN-Gremien finden und dort Druck aufgebaut wird, damit sich tatsächlich etwas ändert.
Auf der Liste der Feinde der Pressefreiheit finden sich keine Staaten oder Organisationen aus der sogenannten westlichen Welt. Und Staaten wie Burundi zum Beispiel kritisierten in letzter Zeit immer wieder UN-Gefäße wie den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag des Rassismus oder der einseitigen Strafverfolgung, also dass immer nur Personen aus Drittländern zur juristischen Verantwortung gezogen werden. Der Präsident von Burundi steht gleichzeitig neu auch auf der Liste. Wie ordnen Sie dieses Problem ein? Können Sie der Kritik was abgewinnen?
Ich glaube, diese Kritik deutet eher darauf hin, dass zum Beispiel ein Präsident wie der Burundis von seinen eigenen Verstößen gegen Menschenrechte ablenken will. Zum Beispiel in Burundi ist die Lage wirklich gravierend, dass aber zum Beispiel ein Politiker wie Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, jetzt in diese Liste neu hinzugekommen ist. Also in der Vergangenheit stand er dort durchaus nicht, auch wenn in der Türkei nicht alles zum Besten stand. Aber das zeigt, dass sich dort die Lage wirklich verändert hat, obwohl das ja wirklich auch ein enger Verbündeter des Westens ist, ein NATO-Mitglied, ein enger Verbündeter der Europäischen Union, mit dem die Europäische Union immer in Beitrittsgespräche führt. Also das zeigt, glaube ich, dass diese Liste durchaus offen ist, angelegt ist und es da nicht darum geht, irgendwelche Vorteile zu bestätigen, sondern tatsächlich sich einfach sehr nüchtern die Lage der Menschenrechte und der Pressefreiheit in den betroffenen Staaten anzuschauen.
Sagt Christian Dreyer von Reporter ohne Grenzen. Einen Link zur Liste dieser Menschenrechtsorganisation finden Sie unter rabe.ch/info.
Rabe Info. Zeitsprung.
Immer am ersten Mittwoch des Monats blicken wir in die Geschichte zurück, in unsere Rubrik Zeitsprung. Heute sprechen wir über eine Person, die sich schon in jungen Jahren zu einer historischen Persönlichkeit gemacht hat und eine klare Antwort auf diese Frage hatte. Soll der Zugang zu Wissen und Informationen allen Menschen offen stehen? Der Internetaktivist Aaron Swartz meinte ja und hat dafür gekämpft. Den US-amerikanischen Behörden gefiel dies gar nicht. Sie drohten ihm mit einer 35-jährigen Haftstrafe. Zu einer Verurteilung kam es jedoch nie. Aaron Swartz hat sich vor gut 4 Jahren, kurz vor Beginn seines Strafprozesses, in seiner Wohnung in New York erhängt. Nächste Woche wäre er 30 geworden, der Aktivist Aaron Swartz, der als Wunderkind der Programmierszene galt. Katrin Hiss blickt auf das kurze Leben des Netzaktivisten zurück.
Aaron Swartz war Programmierer, Hacker, ein Aktivist der Open-Source-Bewegung, ein Rockstar des Internets. Bereits als kleines Kind entwickelte er seine ersten Programme, wie sein Bruder Ben Swartz im Film «The Internet's Own Boy» berichtet.
Er hat sehr jung angefangen zu programmieren. Das erste Programm, welches wir zusammen geschrieben haben, war ein Star Wars Quiz. Wir saßen für Stunden im Keller und haben daran gearbeitet.
Bald wurde Aaron Swartz als Internet-Wunderkind gefeiert und arbeitete mit InformatikerInnen und UnternehmerInnen an neuen, bahnbrechenden Programmen. Bereits im Alter von 14 Jahren war er beteiligt an der Entwicklung des RSS-Feeds, später beim Aufbau der Social-News-Webseite Reddit.
Als ich aufwuchs, habe ich langsam realisiert, dass all die Dinge, welche mir als natürlich und gottgegeben erklärt wurden, in Wahrheit veränderbar sind. Sobald ich das verstanden hatte, gab es für mich kein Zurück mehr.
Sagte Aaron Swartz gegenüber einer irischen Webseite für Jugendliche. Er begann bereits als Teenager, sich für den freien Zugang von Informationen im Internet einzusetzen. Seine Lebenspartnerin berichtet im Dokumentarfilm The Internet's Own Boy, dass der Aktivist sich stets gefragt habe, welche Arbeit er tun könne, um die Welt zum Besseren zu verändern.
Aaron believed that like you literally ought to be asking yourself all of the time, what is the most important thing I could be working on in the world right now? And if you're not working on that, why aren't you?
2008 veröffentlichte der damals 22-Jährige ein Manifest. In diesem beschreibt er, dass Information Macht sei. Die ganzen Erkenntnisse der Wissenschaft und somit das Wissen der Menschheit liege mittlerweile jedoch zu großen Teilen in den Händen von einigen wenigen privaten Unternehmen. Diese würden die Informationen jedoch nur Menschen zur Verfügung stellen, welche bereit seien, dafür zu bezahlen. Zugang zu Wissen dürfe jedoch kein Privileg sein, sondern sei ein Grundrecht. Deshalb rief Aaron Swartz in diesem Manifest zum zivilen Ungehorsam auf. Wer Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln hat, habe die moralische Pflicht, die Privatisierung des Wissens zu stoppen.
You have a key to those gates. And with a little bit of shellscript magic, you can get those journal articles.
Der Aktivist Aaron Swartz wusste, dass Users über das Intranet des Massachusetts Institute for Technology, MIT, uneingeschränkten Zugang haben auf JSTOR. JSTOR, das ist eine umfassende Webplattform für wissenschaftliche Zeitschriften, auf die nur Zugriff hat, wer sich ein Abonnement leisten kann. Für Studierende in nicht-westlichen Ländern ist diese Gebühr oft viel zu hoch. Wissen soll jedoch für alle Menschen zugänglich sein, nicht nur für diejenigen mit dem entsprechenden Portemonnaie. Rechtsprofessor Orrin Kerr beschreibt in The Internet's Own Boy Aaron Swartz' Absichten folgendermaßen.
Swartz was committed not just to breaking the law.
Swartz fühlte sich verpflichtet, nicht nur das Gesetz zu brechen, sondern auch dafür zu sorgen, dass es dieses Gesetz nicht mehr gibt, sodass alle Menschen Zugriff haben auf die Informationen.
It would be done and Swartz's side would win.
Ende September 2010 verschaffte sich Aaron Swartz Zutritt zum Intranet der renommierten Hochschule MIT und beginnt, wissenschaftliche Aufsätze runterzuladen. Er hinterlässt seinen Laptop in einer Abstellkammer der Uni, wo dieser über mehrere Tage ungehindert downloadet. Am Ende sind es gut 4,2 Millionen Artikel, welche er speichert, nicht um sich zu bereichern, sondern um sie für alle Menschen zugänglich zu machen. Doch das Gerät wird gefunden, kurz darauf wird Aaron Swartz verhaftet.
They found the computer in this room in the basement of an MIT building. They could have unplugged it. They could have waited for the guy to come back and said, "Dude, what are you doing? You know, cut it out."
Obwohl die betroffene Webplattform JSTOR von rechtlichen Schritten gegen Aaron Swartz absah, ermittelten die Behörden weiter. Das Ziel: Am Aktivisten Aaron Swartz soll ein Exempel statuiert werden. Swartz kam auf Kaution raus, doch die Staatsanwaltschaft von Massachusetts veröffentlichte einen Bericht, nach welchem er mit bis zu 35 Jahren Gefängnis und einer Buße in Höhe von $1 Million rechnen muss. Kurz bevor das Verfahren jedoch eröffnet wurde, beging der junge Aktivist Suizid. Am 11. Januar 2013 erhängte sich Aaron Swartz im Alter von 26 Jahren in seiner Wohnung in New York. In den Tod getrieben worden sei er, behaupten seine AnhängerInnen. An der Beerdigung sagte sein Vater: "Die Regierung hat meinen Sohn ermordet."
Aaron Swartz war ein großartiger Aktivist. Er hat sich eingesetzt für die Freiheit im Netz, vor allem auch für die Informationsfreiheit, für den freien Zugang zu Informationen. Und das ist an Bedeutung nicht zu unterschätzen.
Erklärt Martin Steiger, Mediensprecher der Digitalen Gesellschaft Schweiz. Der Aktivist Aaron Swartz wäre nächste Woche 30 Jahre alt geworden.
It's easy sometimes to feel like you're powerless, like when you come out in the streets and you march and you yell and nobody hears you. But I'm here to tell you today, you are powerful. So yeah, maybe sometimes you feel like you're not being listened to, but I'm here to tell you that you are. You are being listened to. You are making a difference. You can stop this bill if you don't stop fighting.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 2. November auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links und Bilder. Das nächste Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir mit einem der Macher der neuen Plattform gegen sogenanntes Racial Profiling. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Lydia Huckebrink. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.